Stimmt die Richtung? Funktioniert mein Business Model? Diese Frage stellen sich Führungskräfte und Gründerinnen jeden Tag. In welchem Moment wusste Johannes Breit, Gründer von Storebox, dass sein Unternehmen auf dem richtigen Weg ist? Du hörst es jetzt bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner. Los geht's.
Wie spürt man als Unternehmer, als Gründer, als jemand, der da ins Risiko geht, der sich wagt, dass die Richtung stimmt? Dass es bergauf geht? Wann war so ein Moment, wo du dachtest, ho, was zeichnet diese Momente aus? Mhm. Damit andere, die da jetzt draußen, die zuhören, das Gefühl haben, ah, sowas habe ich schon mal gehabt. Vielleicht, weil manche zweifeln. Du weißt das sicher, das ist meine nächste Frage. Was war schwierig und was ist in die Hosen gegangen? Aber wann spürt man trotzdem, ah, da ist was. Es kann passen.
Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ich meine, das Schönste, was es gibt natürlich, ist dieser Moment, wenn man Product-Market-Fit hat.
Okay.
Wenn man wirklich ein Produkt hat, das so gebraucht wird, dass man es eigentlich nicht verkaufen muss.
Mhm.
So gut. Und ich habe damals, als wir begonnen haben, diese Plattform zu bauen mit den Buchungen, weiß ich noch, haben wir einen Slack-Channel, das heißt dieses Kommunikationstool gehabt. Ja, ja. Und jedes Mal, wenn wer gebucht hat, haben wir eine Notification aufs Handy gekriegt und in, weiß ich nicht, in der Brigittergasse im 20. Bezirk wieder eine Box um 40 Euro im Monat vermietet. Und wir haben damals gescherzt, so, stellt euch vor, wenn das die ganze Zeit pinkt, wie cool ist das? Und da geht es gar nicht ums Geld, da geht es wirklich darum, du löst das Problem von der Person. Und irgendwann war es einfach so weit, dass da im Minutentakt die Pinks gekommen
das
sind.
Das ist auch
dran,
hast du
mir so. Und dieser Moment ist natürlich ein Wahnsinn, aber den gibt es im Kleinen total. Also das muss jetzt nicht auf diesem Scale sein.
Ja. Ja. Okay, weil das, weißt du, das ist vielleicht ein guter Punkt zur Orientierung, zu sagen, wann passt's?
Ich finde, das kann man wirklich auf ein einzelnes Thema runterbrechen. Das sage ich ja immer, wenn ich mit meinem Team spreche. So, wir lösen jedes Monat aktuell ca. 30.000 bis 40.000 Probleme von Menschen.
Mhm.
So, und es war am Anfang auch schön, wo wir vielleicht 4 Probleme von Menschen gelöst haben. Nämlich wirklich Probleme. Und das ist kein Nice-to-have, kein Commodity oder so, sondern das ist wirklich etwas, was wir machen, das hilft den Menschen.
Mhm.
Jetzt natürlich, wir operieren nicht am offenen Herzen und wir heilen nicht die Menschheit und so weiter, aber wir lösen Probleme und das finde ich im Kleinen total schön. Ja. Das ist, weiß ich nicht, wenn ich Friseur bin und ich schneide jemandem die Haare und der freut sich nachher drüber, weil er eine schöne Frisur hat, löse ich das Problem. Das ist was außerordentlich Schönes, dieses Gefühl.
Ja. Muss ich natürlich in die andere Richtung auch noch fragen. Wann hast du dazwischen durchdacht, du hast ja gesagt, das ist schwierig geworden und ihr habt es auch miteinander gegründet, nicht immer leicht miteinander. Was waren Situationen, wo du dir echt gedacht hast, boah, das hat nicht funktioniert oder welche Entscheidung, puh, habe ich verhaut.
Mhm.
Ja, auch als Orientierung.
Ja, der Punkt ist ja der, es gibt ja in Österreich jetzt, keine Ahnung, 10, 15, 20 Tech-Unternehmen, die sehr in den Medien sind und die sehr als erfolgreich dargestellt werden. Wir dürfen eines davon sein. Das bin ich auch sehr stolz. Und für viele wirkt es dann oft so, das ist immer nach oben gegangen. Das hat immer gepasst, das war friktionsfrei. Oft ist es auch so, dass Leute zu mir kommen und sagen, Johannes, du hast ja so eine gute Idee gehabt, da ist das ja eh leicht so in die Richtung. Die Wahrheit allerdings ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie oft ich genau die gegenteiligen Überlegungen habe, dass Dinge nicht funktionieren. Wir haben viel falsch gemacht, wir haben zum Beispiel unsere Organisation gespiegelt, haben in Berlin ein Büro eröffnet, das genauso groß war wie das in Wien. Das hat man überhaupt nicht gebraucht. Wir haben viel zu lange zum Beispiel diese Plattform, die wir am Anfang gebaut haben, mitgeschleppt, parallel gehabt. Da haben wir ganz viel auf der Straße liegen lassen. Wir haben volle Bulle gegeben immer, also wirklich diese Ship-Thing-Mentalität einfach raus in den Markt, haben die Organisation gar nicht so mitwachsen lassen, haben viel zu viel Druck oft ausgeübt, also das sind oft Sachen, die wirklich für Menschen total schwierig sind, für einen Gründer natürlich auch, und da zweifelt man. Zählt ja immer so dieses Prinzip Hoffnung beim Gründen, was ja gut ist, aber andererseits hat man dann auch sowas wie diese Arrival Fallacy, so diese Wenn-Dann-Beziehung. Wenn das eintritt, dann bin ich glücklich. So, und dann tritt es ein, aber man hat dieses Glücksgefühl gar nicht, hat aber den Weg dorthin gar nicht genossen.
Mhm.
Und als Gründer kommt man da schon auch in, ich will nicht sagen, dass man da in einer Selbstkrise verfällt, aber da fragt man sich schon, wie man sein Leben eigentlich führt. Irgendwo. Also das ist schon.
Wenn man dauernd auf der Jagd ist nach dem nächsten Ziel, nach dem nächsten Ergebnis.
Ne? Genau.
Und
was brauche ich, um glücklich zu sein eigentlich? Ja?
Ja.
Und kann ich morgen in der Früh aufstehen und bin glücklich, weil ich meine Sachen mache? Oder kann ich nur glücklich sein, wenn ich das nächste Riesenziel, das ich anvisieren
werde? Nächste Investment oder nächsten Markt.
Genau, und das ist schon dieser Größenwahn. Das ist da muss man, glaube ich, als Mensch sehr aufpassen, dass man da nicht in ein Loch fällt, auch wenn man dann die Dinge wirklich erreicht.
Wie hat sich im Team geändert? Weil jetzt sage ich, es gibt wahrscheinlich sowas wie ein engstes Team, dann gibt's, kommen so Fragen wie Kultur, wie Führungsfragen stärker, weniger. Wie bist du dir angegangen?
Es ist so, dass wir ein C-Level-Team haben, ein Management-Team und dann sozusagen gesamte Mannschaft. Etwas, was ich ganz stark versuche und sicher nicht immer schaffe, ist Radical Candor. Mhm. Das kennst du bestimmt auch, das Buch dazu. Ja. Wir versuchen immer so transparent es geht zu sein. Allerdings ist das meist ein Balanceakt, weil man ja auch den Druck, der entsteht an der Spitze, den kannst du nicht durchreichen. Ja, ja. Du musst das ja abbuffern.
Ja.
Das wird allerdings oft dann oder manchmal missinterpretiert in, ich gebe dir die Information nicht weiter. Ja. Und wir haben dann das Ganze wirklich operationalisiert, haben Settings kreiert wie Ask Me Anything Meetings zum Beispiel, All-Hands-Meetings sowieso, die einmal im Monat sind, wo wir alle unsere Zahlen reflektieren, wo wir die Projekte uns anschauen. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist da. Da können auch Fragen direkt an mich gerichtet werden. Das heißt, diese Kommunikation in alle Richtungen, die muss möglich sein und die muss transparent sein. Das Ask Me Anything genauso und das wird so gelebt. Also jede Frage, die ich beantworten kann, wird da drin beantwortet und verschriftlicht und an alle Mitarbeiter ausgesandt. Das heißt, das ist etwas, was, glaube ich, funktioniert. Ansonsten ist es tatsächlich, glaube ich, dieses ständige Weiterentwickeln, jetzt nicht nur von mir selbst, sondern von jeder Führungskraft. Da gibt es ja auch dieses Saying, wenn du jedes Jahr den Umsatz verdoppeln willst, dann musst du auch jedes Jahr als Manager doppelt so gut sein.
Ja. Und das ist eine Aufgabe. Ne?
Das ist eine riesige Aufgabe. Ja. Also ich glaube, dieser Wille, das da mitzugehen, mitzuwachsen, das ist in unserer DNA.
Wird man trotzdem, schafft man besonders zu bleiben oder wird man eine normalere Firma?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist normal?
Ich kann mir vorstellen, am Anfang gibt es so diesen totale Energie, Gründungsspirit. Ja. Gründungsgeist, alle sagen, wow, Gemma geht schon, du sagst Nummer 1 ist Arbeit, Nummer 2, 3, 4, so.
Ja.
Und dann kommen wahrscheinlich, sage ich, normale Mitarbeiter irgendwann,
ja.
Sagen, normale Menschen, denen das wichtig ist,
ja.
Aber nicht mehr in der Intensität. Wie gehst du damit um? Kämpfst du damit? Ist das eh gut so?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich habe ich gelernt oder lernen dürfen, dass nicht jeder Mensch aufgrund seiner Interessenslage und seiner Werte zu jeder Unternehmensphase passt. Genauso wie die Mitarbeiterinnen, die ganz am Anfang waren. Das sind ganz wenige nur mehr bei uns, weil wir natürlich begonnen haben, immer stärker zu Prozesse niederzuschreiben, standardisierter zu werden etc. Das war für die nichts. Ja, am Anfang waren das Leute, die wollten die Welt niederreißen. Ja. Die Schwierigkeit, genau wie du richtig sagst, ist diesen Balanceakt zwischen, ja, wir sind das coole, agile Unternehmen, das einfach Dinge macht, müssen aber gleichzeitig auch diese Sicherheit bieten, die auch für die Mitarbeiterinnen total wichtig ist in so einer Größenordnung, in der wir sind. Und ich glaube, das Einzige, wie man beides schafft, ist, wenn man selbst als Führungskraft oder als Person, die da an der Spitze steht, wirklich diese Leidenschaft und diese Passion für dieses Thema und dieses Unternehmen nicht verliert. Und wenn die Menschen das spüren und sehen, wie ich dafür brenne, jeden Tag, dann kann man das übertragen, dann springt der Funke über. Wenn man das nicht hat, dann wird es, glaube ich, wirklich schwierig. Dann wird man möglicherweise ein normaleres Unternehmen, ein Unternehmen, das von Managern geführt wird, die vielleicht wechseln und das...
Verträge erfüllen.
Genau, Verträge erfüllen, ja. Wir haben Werte definiert für uns eben, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wir wollen gemeinsam etwas erreichen und das weiß jeder bei uns. Also wenn ich jetzt random irgendeinen Mitarbeiter von mir anrufe und frage, was ist unsere Vision, die wissen das.
Mhm.
Ja. Und das ist, glaube ich, total wichtig.
Du hast jetzt gesagt, wofür brennst du, dass du brennst, gibt es was, weil das mag man vielleicht nicht glauben, wenn man selber gerade in der Situation ist oder startet, Aufgaben, die du nicht gerne machst, wo du eigentlich sagst, und ich kann sie auch nicht gut oder wo du auch gelernt hast, eigentlich ist es besser, jemand anderer tut sie und das früher besser als später?
Ja, sicher. Also ganz viele inhaltliche Themen. Also vor allem die Dinge, wo man sehr früh glaubt, wenn man zum Beispiel Konsument war in einem Bereich, dass man es weiß. Also irgendwie das klassische, ich bin der Fußballcoach der Nation-Syndrom. So, ich kann mitreden, weil ich als Jugendlicher auch Fußball gespielt.
Und zweimal geschaut am Abend.
Genau, und immer zugeschaut. Ja. Also das Gleiche hast du im Marketing zum Beispiel ganz stark. Ja. Weil da kann man obviously irgendwie gut mitreden, ist das Logo schön oder nicht. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, ob Performance-Marketing-Metriken funktioniert oder nicht. Das ist eine andere Aufgabe. Das ist zum Beispiel etwas, ein Beispiel, das kannst du auf fast alle Themen umlegen, ja, wo man wirklich versuchen muss, sie rauszunehmen und Leute dafür einzusetzen, die besser sind. Was jetzt noch immer etwas ist, wahrscheinlich, wo jetzt mein Herz nicht so brennt, ist, ich bin einfach vom Typ her der die Vision hat. Und dieser Spagat zwischen, du hast diese Vision auf der Metaebene und du musst in manchen Themen ganz ins Kleine hinunter, da tue ich mir schon schwer. Also da bin ich schon froh, wenn ich Leute habe, die genau sind.
Die das dann runterbrechen.
Genau, richtig.
Ja. Ich muss natürlich zu dieser Vision, muss ich nämlich nachfragen, wieso und woher traust du dich, diese Vision zu haben und sie auch anzugehen? Weil ich habe den Eindruck, manche trauen sich gar nicht oder haben sie nicht. Manche haben sie und trauen sich es nicht angehen. Was hilft dir dabei? Oder ist es dir drinnen? Oder?
Also am Start war es sicher so, das ist ja auch dieser beim Dunning-Kruger-Effekt, so dieser Spagat zwischen Naivität und Wissen. Ja. Weil wenn du je mehr du weißt, desto eher zweifelst du an dir. Du brauchst schon ein bisschen diese Naivität oder vielleicht diesen Leichtsinn, glaube ich. Das ist das eine. Den habe ich, glaube ich, mir bewahrt. Und das zweite Parallel, wenn es dann ums Wissen geht, ist, ich versuche immer die Dinge, die ich angehe, zu verstehen. Und nicht nur aus dem Bauch heraus große Themen anzugehen. Bei uns zum Beispiel war das ganz klar das Thema, immer ein Framework hergenommen, ja, von Porter, den wir alle kennen, von den Five Forces, je nachdem. Der hat auch ein Framework, das heißt U-Curve, wo er sagt, okay, wie bist du erfolgreich? Entweder du bist Generalist oder du bist Spezialist. Ja, entweder du hast viele Marktanteile oder du bist ein Nischenplayer. Wir haben gesagt, wir wollen ein Nischenplayer sein, wir wollen jemand sein, der in einem abgegrenzten Bereich sehr, sehr gut ist. Allerdings, und das ist das Spannende dran, Richtung Vision, dieser Nischenplayer wollen wir in einem Markt sein, der so viel hergibt, dass wir ein international großer, signifikanter Player werden. Und demnach haben wir immer versucht, Megatrends uns anzusehen. Ja? Megatrend Urbanisierung, Megatrend E-Commerce, diese zwei Themen verschränkt, lösen allein so viele Probleme aus. Genau. Und bei uns ist es eher so dieses, schafft man es, dieses Problem zu lösen? Wenn ja, wie kann man das auf einer Large Scale machen? Wie schaffe ich das selber? Ich glaube, das ist auch so der Spagat zwischen wirklich Größenwahn und trotzdem mit beiden Beinen irgendwie am Boden stehen. Ich schreibe mir zum Beispiel immer meine Zwischenziele, meine Milestones auf die Schuhsohlen, um mich wirklich daran zu reminden, dass jeder einzelne Schritt zählt. Ah, ja. Das ist viel Mindset einfach, glaube ich. Ja.
Weil du Vision sagst, natürlich interessiert mich sehr, wohin entwickelt sich das Unternehmen, was sind die nächsten Schritte, was ist jetzt noch die Vision? Man denkt vielleicht sozusagen in der österreichischen fast Kleinheit, das ist eh schon Wahnsinn, was ihr da erreicht habt, unglaublich erfolgreich. Du denkst da wahrscheinlich, ihr seid erst am Anfang, oder ich weiß es nicht, was kommt noch?
Ja, genau, das sage ich bei den Onboardings meinen Mitarbeiterinnen immer. Da gibt es so die Geschichte, als ich vor einigen Jahren mit dem Hansi Hansmann, mit unserem Investor, in unserem zweiten Standort gewesen bin. Wir haben da die heurigen Bankeln aufgestellt und haben da drin das Board-Meeting gemacht, muss man sich vorstellen. Und wir haben damals alles selbst gemacht, jede Storebox selbst ausgemalt, die Wände da, die Boxen aufgebaut und so weiter. Und er hat mich gefragt, Johannes, wo willst du hin, wie viele Storeboxen willst du aufsperren? Und ich habe gesagt, naja, also wenn ich mir überlege, wie viel Arbeit diese zwei waren, so 10, 15 wären schon cool. Und er hat mir gesagt, bist du irre, es müssen mindestens 100 sein. Und ich habe mir gedacht, 100 ist einfach unfassbar, diese Zahl. Also das jetzt noch 50 Mal zu machen, was ich mit den Zweien gemacht habe, das ist ja Irrsinn. Ja. Jetzt haben wir über 300. Wo wollen wir hin? Wir wollen 2500 haben, Standorte bis 2025. Und das ist das quantitative Ziel. Die Qualität dahinter ist, wir sagen immer, we shape logistics of tomorrow. Wir wollen die Logistik, so wie sie heute funktioniert, so weit mitgestalten, dass Starbucks als Synonym für eine eigene Kategorie wird. Mhm. Wir kennen alle das Dixo-Syndrom. Ja? Ja. Jeder sagt Dixo, das ist eine Marke. Ja?
Uhu-Kleber.
Ja, zum Beispiel, genau. Es beginnt jetzt zumindest in Österreich, im Wiener Raum schon, dass die Leute sagen, ja, da habe ich mir eine Starbucks gemietet. Mhm. Kommt man drauf, das ist eigentlich bei der Konkurrenz, nicht bei uns. Weil wir so viele Dienstleistungen da vereinen, also von Paketzustellung über Click-and-Collect-Services, die wir anbieten für IKEA zum Beispiel, bis hin zur Lagerei, bis hin zu Retourensendungen. Das heißt, wenn ich meine Zalando-Bestellung zurückschicken will, kann ich das über meine Standorte machen. Das heißt, das ist eine neue Kategorie. Wir sind der Kreisler für dich ums Eck für Logistik. Und das ist Starbucks. Und jeder hoffentlich wird in den nächsten Jahren das als Synonym verwenden, wenn es um diese Themen geht. Und das wollen wir wirklich definieren.
Das ist stark. Gutes Ziel. letzte Frage, oder eigentlich sind es zwei in eine verpackt. Was ist das eine, was du jedem empfiehlst, der wirklich etwas verändern will? Der eine Tipp, wo du sagst, das sollte jemand, der vorangehen will, jemand, der ein Leader ist, denken? Und was ist das andere, wo du sagst, richtig vorsichtig sein? Da kann man vorhin.
Das eine ist, glaube ich, und das hört man und liest man eh auch immer wieder, aber das ist so wichtig, sich mit Menschen umgeben und ganz besonders vielleicht mit ein, zwei, das muss jetzt nicht der eine Mentor, die eine Mentorin sein, die super, super erfolgreich sind in deiner Definition. Ja? Wenn du sagst, okay, das bedeutet für dich Erfolg und diese Person hat das erreicht, dann frag diese Person, wie sie dorthin gekommen ist, wenn du anstehst. Also wirklich nicht alles selbst machen zu müssen. Peers zu befragen, die vielleicht auch die gleichen Probleme haben. Als Unternehmer glaubt man ja oft immer so, meine Themen sind, ich bin der Einzige, der die Probleme hat. Das ist natürlich ein Blödsinn. Ja? Es gibt ja mehrere. Das heißt, das halte ich für total wichtig. Das war bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt eh schon dreimal genannt, der Hansi Hansmann, aber auch andere Startup-Gründer, die total toll finde, so weiß ich nicht, der Florian Gschwantner oder Bernhard Niesner von Busu oder Michael Hurnaus von Tractive. Also da gibt es so viele, mit denen tausche ich mich aus. Ja. Das finde ich spannend. Und die zweite Frage war, wo sollte man vorsichtig sein? Ich glaube, wenn es dann passiert, dass man gefühlt Erfolg hat, bescheiden zu bleiben und wirklich diese Bodenhaftung nicht zu verlieren. Ich habe das leider schon ein paar Mal gesehen, habe es auch sicher bis zu einem gewissen Grad an mir selbst auch gespürt, was das mit dir macht, was das mit deinem Umfeld macht, wie sich es verändert, wie Menschen mit dir interagieren, wenn du Erfolg hast. Und da sollte man, glaube ich, schon reflektieren und vorsichtig bleiben.
Demut oder Bescheidenheit in so einem Moment ist sicher etwas, was man auch aus den Augen verlieren kann.
Absolut, ja.
Ich glaube, ein super Tipp. Gerade vielleicht auch in momentan dieser gefühlten Instagram-Bubble. In 7 Wochen Millionär.
Genau, ja. Wer weiß, wie das geht, bitte E-Mail an mich.
Ja. Johannes, herzlichen Dank. Danke für die Zeit. Noch einmal große Ehre, großes Glück.
Vielen Dank für das super Gespräch. Danke dir. Immer.
Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal zuhörst. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Leaders of Transformation. Bis bald.